Ich möchte jetzt einfach noch beten. Herr, Dank dafür, dass wir das wissen dürfen, dass es ein Geschenk ist, dass du uns formst, dass du uns gestaltest, dass du uns Augen öffnest, Ohren öffnest für deine Wirklichkeit. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du das auch geschehen lässt in dem Ganzen, was wir bislang gedacht, gehört, aufgenommen haben, aber auch jetzt in der Predigt. Ich möchte dich darum bitten, dass du alles rausfilterst, was von mir kommt, dass es dein Reden zu uns allen auch zu mir ist und dass ein jeder Einzelne von uns etwas mit hineinnehmen kann in den ganz persönlichen Alltag und dass wir spüren können, deine Hilfe ist mächtig in unserer Nähe. Amen. Ja, in dem Text, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, da geht es um etwas, was jeder hat, keiner haben will, am liebsten versteckt, aber besonders froh ist, wenn es weg ist. Schuld. Thema, das man nicht so unbedingt gerne hat. Aber es ist manchmal ganz gut, dass es einen Predigtplan gibt, wo man auf solche Dinge gestoßen wird. Es geht um David. David war ein Mensch, von dem die Bibel immer wieder Zeugnis gibt, ein Mann Gottes. Er hat dafür gerungen, dass Gottes Wille in seinem persönlichen Leben, aber auch im Leben des Volkes Israel zum Zuge kommt. Er ging mit Gott, er erlebte vieles mit Gott, Höhen und Tiefen. Er hat gespürt, ich werde geführt, ich werde geleitet, ich werde beschützt. Sein Leben hing oft am seidenen Faden, aber Gott hat ihn begleitet. Und David ist wirklich ein Mann, dem man sagen kann, es ist gut, wenn Leute so eng mit Gott verbunden sind wie er. Und doch gibt es heute einen Text, der von einer Schattenseite beim David handelt. Was war die Situation? Israel war mit den Ammonitern im Krieg. David war in seinem Palast zu Hause, ging auf seiner Dachterrasse rum, guckt runter, sieht Bathseba beim Baden. Schöner Anblick. Lässt Bathseba holen, schläft mit ihr. Und es kommt raus, sie wird schwanger davon. David will schnell vertuschen. Er ruft Uria, ihren Ehemann, von der Front zurück, angeblich um Bericht zu erstatten. In der Hoffnung aber, dass Uria dann mit seiner Frau schläft und dann denkt, es wäre sein Kind. Aber Uria sagt, wie können meine Kameraden da draußen im Krieg sein? Und ich komme nach Hause und amüsiere mich mit meiner Frau. Nein, ich übernachte in der Kaserne. Neuer Anlauf. David lädt ihn am nächsten Abend ein, macht ihn betrunken, drängt auf ihn ein. Ach, geh doch mal zu deiner Frau, genieß noch mal den Abend und dann kannst du zum Herrn zurückgehen. Kaserne. Dann lässt David einen Brief schreiben. Gibt diesen Brief dem Uria mit. Er soll ihn seinem Heerobersten abgeben. Und in dem Brief steht drin, der dir diesen Brief überbringt, den stell bitte dort an die Front, wo der Streit am heftigsten ist, sodass er mit Sicherheit stirbt. Alles geht nach Plan. Uria fällt, er stirbt. David nimmt Bathseba, nachdem sie ihre offizielle Trauerzeit beendet hat, in seinem Harem auf. Alles geht seinen gewohnten Gang. Alles, das Kind kommt, wird geboren. David scheint es gut verdrängt zu haben, zumindest nach außen hin. Die anderen werden vielleicht gedacht haben, na, der Uria war dann wohl doch bei seiner Frau gewesen, als das Kind kam. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott schickt Nathan, einen Propheten, zu David, mit dem Auftrag, David die Augen für seine Schuld zu öffnen. David selbst denkt momentan nicht mehr daran. Er geht seinen Regierungsgeschäften nach und dazu gehört auch zum Beispiel Richten. Und besonders sich einzusetzen für Arme und Bedürftige, Schwache. Und Nathan kommt und bittet um Audienz und um eine Entscheidung in einer Sache. Und dann lesen wir in 2. Samuel 12, und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und Rindern zu nehmen. Und er nahm das Tier von dem armen Mann, jetzt muss ich eben gucken, wo ich bin. Und er nahm von dem armen Mann das Lamm und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und da entbrannte der Zorn Davids. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammons. Nun denn, so soll auch das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich aber, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Ich weiß nicht, wo ihr dran hängen geblieben seid, aber ich bin an diesem einen Satz hängen geblieben. Du bist der Mann. Nathan scheint es so direkt auf David zuzuschleudern. Du, David, du bist der Mann. Das haut rein. Konkreter kann es gar nicht werden. Dem David muss das Blut aus dem Kopf gewichen sein. Erst hat er noch sich so richtig über diesen üblen Burschen aus der Geschichte vom Nathan aufgeregt und nun stellt er fest, dass er lediglich in einen Spiegel seiner eigenen Schuld reingeschaut hat und dass diese seine eigene Schuld es war, über die er so in Rage geraten ist. Aber David ist zwar König, aber er weicht dem nicht aus. Er sagt, ja, das stimmt. Ich bin schuldig geworden. All das, was Gott durch dich, Nathan, gesagt hat, stimmt. Und Gottes Urteil ist gerecht. Und wenn wir dann auch noch in die Psalmen 32 und 51 reingucken, könnt ihr ja mal zu Hause noch nachlesen, 32 und 51, die beiden Psalmen, die entstehen aus dieser Situation, die David da erlebt hat. Wenn man da reinschaut, dann merkt man, dass er anscheinend richtig froh ist. Endlich ist es ans Tageslicht gekommen. Endlich kommt es raus. Endlich kann man drüber reden. In dem Psalm kommt richtig dieser Hilfeschrei heraus, dass er zwar es verdrängt hatte, aber es hat ihm nie Ruhe gelassen. Und dann sagt er im 32. Psalm in Versen 1 bis 7, glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble. Du hast mich befreit. Und als David zu diesem Punkt kommt, kann Nathan ihm auch diese Vergebung von Gott her zusprechen. Endlich wieder frei. Endlich kriegt man wieder Luft. Wir stehen nicht in der Situation vom David. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass von uns noch keiner so einen Brief geschrieben hat, um einen anderen umbringen zu lassen. Aber trotzdem wird jeder von uns immer wieder neu, Tag für Tag, mit Schuld konfrontiert. Mit eigener und mit anderer. Es gibt viele Arten von Schuld. Aber ich möchte mich heute Morgen eigentlich auf eine Schuldsituation konzentrieren. Und da geht es um die Schuld, die man sich gegenseitig zufügt in den Beziehungen untereinander. Wir erleben in unserer Umgebung doch eine steigende Zahl von Eheproblemen, die von Spannungen über Trennungen bis zur Scheidung reichen. Von Familienproblemen, von Beziehungsproblemen im Freundeskreis, auch in der Gemeinde. Und dann kommt noch in der jetzigen Zeit ein zusätzlicher Druck aus wirtschaftlichen Gegebenheiten heraus hinzu oder andere Engpässe. Und dann kommt so eine Gereiztheit ins Spiel. Und oft weiß man in den Krisen, die dann auftauchen, gar nicht, was war eigentlich die Ursache für diese jetzige Situation? Was ist Schuld? Oder wer ist Schuld? Kann man das überhaupt beantworten? Man reibt sich, ein Wort gibt das andere. Dinge werden falsch gesagt, aber manchmal werden Dinge auch einfach falsch verstanden. Es gibt so vieles, was zerstört, was tötet. Da braucht man keine Schwerter, Messer oder Pistolen nehmen. Da reichen schon Gesten, Tonfall, Lieblosigkeiten, Bemerkungen, ausbleibende Hilfen. Und diese Einzelstiche, die nähren sich, die holen ihr Futter wiederum aus den darunterliegenden Haltungen, Grundeinstellungen, Vorurteilen, Festlegungen, wo ich den anderen mit festnagel und ihm gar keine Chance gebe. Manchmal weiß man gar nicht, was ist eigentlich los. Man merkt nur, da ist was zwischen mir und dem anderen. Und oft ist dann damit die Einstellung verbunden, es liegt aber auch am anderen. Es liegt ja nicht an mir. Wie ernst oder wie leicht nehmen wir den Umgang mit Schuld? David wird hier bewusst, letztlich ist jede Schuld nicht gegen einen Menschen gerichtet, sondern gegen Gott, gegen sein Wort. Klar, er hat die Ehe gebrochen, in Uria ermordet, mehr oder weniger. Aber letztendlich sagt sowohl Nathan ihm durch Gottes Wort als auch David hinterher selber, ich habe gegen Gott gesündigt und ich habe dein Wort verachtet. David ist direkt getroffen. Du bist der Mann. Du stehst unter diesem Todesurteil. Und wie gesagt, ich bin bei diesem Du bist der Mann hängen geblieben. Denn es geht hier eigentlich gar nicht nur um David. Wenn wir in Römer 3 reinschauen, dort heißt es, alle, nicht alle außerhalb dieser Kapelle, sondern alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Oder im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Du, Rolf, du bist der Mann. Das ging mir dann durch den Kopf. Mir wurde bewusst, ich werde eigentlich hinterfragt. Ich werde angefragt, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich bereit bin, mir von Gott die Augen so öffnen zu lassen für meine eigene Schuld. Du, Rolf, du bist der Mann. Da wird das plötzlich sehr, sehr konkret. Persönlich. Wie stark habe ich mich eigentlich in meinem eigenen Leben mit Sünde arrangiert? Mich an die eine oder andere sogenannte Grenzsituation schon gewöhnt. Wir Menschen sind Weltmeister im Interpretieren, im Auslegen und so ein bisschen umbiegen. Erkenne ich noch Sünde wirklich als Sünde? Oder bin ich so wie David, der so ein bisschen zur Seite schiebt? Lese ich die Bibel noch so, dass sie direkt mich ansprechen kann, auch vom Wortlaut her mich ansprechen kann? Oder baue ich mir beim Lesen schon so gewisse Weichmacher ein, die es alles mehr softy hinkriegen? Das war doch eine andere Zeit, das gilt doch heute gar nicht mehr so. Ach, das betrifft mich doch gar nicht. Da ist doch eine ganz andere Situation. Und solche Weichmacher machen die Bibel sehr stumpf. Der Umgang mit Sünde ist vergleichbar mit typischen Überschuldungssituationen. Da ist im Prinzip der leichte Kredit, der schnelle Kredit, womit man sich viele Dinge sehr leicht, schnell und angenehm beschaffen kann. Dann kommt die erste Ratenzahlung von da, die zweite Ratenzahlung von da, dann kommt ein neuer noch dazu. Irgendwie wird die Luft plötzlich enger. Die Rechnung kommen, man überweist noch, man kann aber nicht mehr alles überweisen, man lässt mal ein paar Rechnungen liegen, der Stapel wächst. Irgendwann ist es so, dass man schon gar nicht mehr die Umschläge aufmacht, sondern es wandert in eine Schublade rein oder irgendwo auf einen Stuhl. Aber es hilft nichts. Die Zwangsvollstreckungen oder die persönliche Insolvenz, die kommen. Weggucken und verdrängen hilft nichts. Weder beim Thema Schulden, noch beim Thema Schuld. David gibt uns hier eine gute Hilfe. Er zeigt uns, wie ein Durchbruch passieren kann. Er lässt sich durch "Du bist der Mann" stoppen. Er kommt zur Besinnung und wendet sich wieder Gott zu. Er gesteht sein Fehlverhalten, seine Schuld ganz offen und frei ein. Und er erlebt die Befreiung von Schuld und wie das alles bei ihm wieder öffnet. Er kann ausrufen, glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Ich möchte heute Morgen dazu Mut machen, dass man dieses augenöffnende "Du bist der Mann, du bist die Frau" auf sich persönlich wirken lässt. Herr, wo sind in meinem Leben die Punkte, die ich verdränge, die Schuld, die ich ignoriere? Das, was Gott hier mit dem David gemacht hat, ist liebende Gnade. Er hätte David komplett links liegen lassen können. Er hätte ihn weiter schmoren lassen können, so wie er in dem Psalm das auch beschreibt, dass er denkt, seine ganzen Gebeine vergehen. Aber Gott beauftragt extra diesen Propheten, schickt ihn zu David hin, öffnet ihm die Augen, weil er ihn lieb hat. Und David kriegt die Chance zum Neubeginn. Wir haben seit Pfingsten dieses großartige Geschenk, dass der Heilige Geist in uns wirkt, in unsere Gedanken hineingreift und uns auch Dinge von Gott aufdeckt. Und wir dürfen bitten, Herr, schenke uns doch bitte offene Augen für die Situation, wo ich erst hochgehe und plötzlich vielleicht erkennen muss, dass es meine eigene Schuld ist. Herr, öffne mir die Augen. Gerade in den angesprochenen Situationen, so Ehe, Familie, Freunde, in den Beziehungen, wo die Krisen anfangen oder wo man sich schon längere Zeit einfach nur noch reibt, da kann man diese Schuldfrage nicht isolieren und nach Möglichkeit sogar einer einzigen Person zuweisen. Das geht doch gar nicht mehr. Und deswegen ist es so notwendig, gerade in den Beziehungsschulden untereinander, Jesus zu bitten, Herr, öffne mir gerade in diesen Spannungsfeldern des täglichen Lebens, meines Alltagsgeschehens, öffne mir in diesen Spannungsfeldern mein Auge für mein Verhalten, für meine Schuld. Lass mich erkennen, wo ich der Mann, wo ich die Frau bin. Und Herr, gib mir dann auch die Kraft, dich um Vergebung zu bitten und den anderen um Vergebung zu bitten. Das liegt uns nicht so ganz. Und da kommt die Frage sofort hoch, und der andere, muss der nicht eigentlich auch die gleiche Vorleistung bringen? Müsste er ja eigentlich. Wäre prima, wäre toll. Aber die Notwendigkeit der Vergebung meiner Schuld hat damit nichts zu tun. Es wäre schön. Aber meine Schuld lässt sich durch nichts rechtfertigen. Auch nicht durch irgendetwas, was ein anderer mir angetan hat. Dort, wo Gott mir die Augen öffnet und mir mein Fehlverhalten zeigt, da geht es erstmal darum, dass ich um Vergebung bitte. Ohne Wenn und Aber. Ehen und Beziehungen, die gehen ja nicht erst zu Bruch, wenn einer sagt, ich gehe. Das fängt ja viel, viel früher an, wo geschluckt wird, aber nicht mehr ehrlich ausgesprochen wird, was einen stinkt, was einen ärgert, wo man sich dran reibt, wo Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit Einzug gehalten hat, wo Gereiztheit des einen durch Gereiztheit des anderen erwidert wird und wo unterschiedlichste Formen vom am anderen schuldig werden, nicht mehr aufgearbeitet und nicht mehr vergeben werden. Da beginnt das ja schon längst zu kriseln. Und Jesus öffnet im Vater unser diesen Blick sogar noch eine Stufe weiter. Und vergib uns unsere Schuld. Ja. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dieser Schritt ist auch nicht sehr leicht. Aber Jesus macht klar, dass für jemanden, der die Vergebungskraft Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt, dieses »Ich kann dir nicht mehr vergeben« einfach nicht wahr ist, sondern ein »Ich will dir nicht vergeben« ist. Aber Jesus sagt, dass er uns in die Lage versetzt, aber es auch von uns erwartet, dass wir vergeben wollen und dann auch können durch seine Kraft. Wie gesagt, mag sein, dass dies nicht unbedingt das ist, was uns leicht fällt. Erst recht nicht, wenn man sich schon ganz lange aneinander gerieben hat. Aber lasst uns dran denken, dass dieses Du bist der Mann, du bist die Frau, von Gott aus Liebe zu uns ausgesprochen wird. Nicht zum Runterdrücken. Das ist was, was befreit, was vorher runtergedrückt hat. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Jesus ist aus Liebe zu uns für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Keine billige Gnade, aber aus Liebe und auch aus dem Grunde möchte Gott sich das Recht herausnehmen, unsere Augen zu öffnen für unsere Schuld, damit das, wofür Jesus gestorben ist, auch wirklich geschehen kann in unserem Leben. Und dass wir auch darum beten dürfen, denn das ist eine Befreiung. Es ist gut, wenn man in dieser Form über Schuld redet. Denn nicht die Schuld, sondern die Vergebung und der Sieg über die Schuld durch Jesus Christus hat das letzte Wort dabei. Und aus diesem Grunde können wir so offen und ehrlich beten: Herr, öffne mir die Augen für die Situation, wo du sagst, du, Rolf, du bist der Mann. Und dass man dann entsprechend darauf reagieren kann, das wünsche ich uns allen. Ich möchte, dass wir jetzt im Anschluss an die Predigt miteinander das Vaterunser beten. Und zwar etwas anders mal. Ich mache ganz bewusst nach unser täglich Brot, gib uns heute eine Pause. Denn danach kommt der Satz, und vergib uns unsere Schuld. Lasst uns das nach einer Pause bewusst sprechen. Dann wieder eine Pause lassen. Und dann weitergehen und sagen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da auch wieder eine Pause lassen. Und dann, und führe uns nicht in Versuchung, weiterbeten. Und in den Pausen ganz bewusst Gott die Dinge bringen, die er uns vor Augen stellt, wo er sagt, hier, Rolf oder wer es immer sein mag, da räum auf. Und wenn du noch nicht die Bereitschaft hast, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wirklich auszusprechen, dann gesteh dir das ein und bitte Gott darum, dass du diesen Satz wirklich von Herzen aussprechen kannst, als Wunsch, dass Gott dir dazu die Freiheit gibt. Lasst uns aufstehen zum Vaterunser.